Post tenebras lux. Nach der Dunkelheit Licht. Diese lateinische Redewendung gilt als Leitspruch der Reformation. Nachdem die Kirche am Ende des Mittelalters vor lauter Irren und Wirrungen mehr Finsternis als Licht verbreitete, kam mit der Rückbesinnung auf das biblische Evangelium neues Licht. Licht in die Finsternis, ein Licht, das hell aufstrahlte. Und viele Christen sind sich einig, dass wir hier und heute genau das auch wieder brauchen. Neues Licht, das aufgehen muss inmitten eines geistlich recht dunkel gewordenen Landes. Ist das auch deine Sehnsucht? Post tenebras lux. Ist das deine Sehnsucht auch für dein ganz persönliches Leben? Und vielleicht auch für dein persönliches Umfeld? Wir kommen heute in unserer Predigtserie durch das erste Buch Samuel zu Kapitel 3. Unser Predigttext ist tatsächlich das ganze dritte Kapitel. Und wir werden in diesem Kapitel sehen, wie der Herr in einer geistlich düsteren Zeit seinen Knecht ruft, zu ihm spricht und ihn dann sendet, um zu uns zu sprechen, zum Segen für sein Volk. Und so hoffe ich, dass uns unser heutiger Predigttext Mut macht, Hoffnung gibt für uns und unsere Zeit hier und heute. Und dafür möchte ich beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass dein Wort lebendig und kräftig ist. Dass es nicht nur Berichte sind aus einer längst vergangenen Zeit, sondern dass du uns dein Wort gegeben hast, sodass wir durch dein Wort Hoffnung haben. Und so bitten wir dich, dass du uns dein Wort so aufschließt, dass es zu unseren Herzen spricht und uns verändert und uns stärkt in unserer Hoffnung und uns zeigt, wie wir auch ganz persönlich aus Dunkelheit zu mehr Licht kommen können. So sprich du, deine Knechte hören. Amen. Ihr habt gesehen, wir werden den Predigttext, wenn ihr das Gottesdienstblatt bekommen habt, dann seht ihr die Struktur der Predigt abgedruckt, wie so oft in einem Satz zusammengefasst, den ihr einfach kurz lesen könnt. Das ist die Kernaussage in vier Punkten. Wir wollen zuerst nachdenken über die Ausgangssituation, eine geistlich düstere Zeit. Wir lesen in den ersten drei Versen tatsächlich eine Beschreibung einer Zeit, einer Situation, die wenig ermutigend ist. Ich lese uns 1. Samuel 3, die ersten drei Verse. Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war das Herrnwort selten und es gab kaum noch Offenbarung. Es begab sich zur selben Zeit, dass Eli lag an seinem Ort und seine Augen hatten angefangen schwach zu werden, sodass er nicht mehr sehen konnte. Die Lampe Gottes war noch nicht verloschen und Samuel hatte sich gelegt im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes war. Diese Verse verdeutlichen auf mehrfache Weise, wie trostlos die geistliche Situation in Israel war. Wir lesen hier zum einen, dass das Herrnwort selten war, dass es kaum noch Offenbarungen gab. Es wirkt fast so, als hätte sich Gott von seinem Volk zurückgezogen, als hätte er seinem Volk nichts mehr zu sagen. Wir kennen das aus Beziehungen. Wenn in einer Beziehung etwas nicht stimmt, dann wird es oft still. Wenn sich Ehepartner anschweigen, dann ahnen wir, hier stimmt was nicht. Das ist genau die Situation. Gott zieht sich zurück. Er spricht kaum noch zu seinem Volk. In Anbetracht der krassen Sünde Elis und seiner Söhne ist das sicher nicht überraschend. Wir haben das letzte Woche bedacht. Sie, diese Priester, die Gott vor allen anderen hätten dienen sollen, über die hatten wir in Kapitel 2 gelesen, dass sie nichts fragten nach dem Herrn. dass ihre Sünde groß war vor dem Herrn, dass sie verachteten die Opfer des Herrn. Wir hören hier, weil sie nicht auf Gott hören, weil sie ihre eigenen Wege gehen, spricht Gott auch kaum noch zu ihnen. Und neben dieser direkten Aussage, dass Gott also kaum noch spricht, dass er kaum noch Offenbarungen gibt, lesen wir dann zwei weitere Aussagen, die so ein bisschen seltsam klingen in diesem Kontext, aber die letztendlich eine symbolische Bedeutung haben, die uns nämlich die düstere Atmosphäre noch weiter vor Augen führen sollen. Nämlich über Eli lesen wir, dass seine Augen angefangen hatten, schwach zu werden und er nicht mehr richtig sehen konnte. Wir haben letzte Woche gesehen, dass Eli tatsächlich immer blinder geworden war, geistlich immer blinder. Er hörte von der schlimmen Sünde seiner Söhne, aber er blieb sehr halbherzig. Er machte kaum etwas dagegen. Ja, wahrscheinlich hat er sich sogar mit ihnen an den Tisch gesetzt, um das verbotene Opfer zu essen. Dieses Opferfleisch samt Fett, das eigentlich Gott gehörte. Er war fast blind. Geistlich und offensichtlich auch seine Augen ließen immer weiter nach. Und dann lesen wir in Vers 3, die Lampe Gottes war noch nicht verloschen. Noch nicht. Das klingt fast so, als wäre es aber schon fast so weit. Es dämmert schon. Die Lampe droht komplett auszugehen. Und diese Lampe Gottes war eine Lampe, die immer brennen sollte. Als ein Bild dafür, dass Gott mit seinem Licht da ist. Orientierung gibt. So ein Gedächtnis Gottes. Und sie war noch nicht ganz verloschen, es dämmert. Ihr merkt, diese Sprache, diese Verse, die wollen uns sowohl sehr direkt wie auch durch bildhafte Sprache zeigen, hier ist alles relativ düster, hoffnungslos. In gewisser Weise war die Situation, die geistliche Situation Israels damals und dort ganz ähnlich, wie sie heute und hier ist. Nun, wir müssen heute nicht mehr auf die Offenbarung Gottes warten. Wir haben die vollständige Offenbarung von Gottes Wort vorliegen in der Heiligen Schrift. Und doch erleben wir doch auch, dass in unserem Land das Herrn Wort selten geworden ist. Einfach weil es in vielen Kirchen und Gemeinden nicht mehr treu verkündigt wird. Weil sich immer weniger Menschen überhaupt aufmachen, um Gottes Wort zu hören. Es ist selten geworden. Immer weniger Menschen lesen Gottes Wort und denken darüber nach und nehmen es im Glauben an. Immer mehr Menschen erblinden geistlich. Nicht während zur Reformationszeit hier in unserem Land das helle Licht des Evangeliums aufstrahlte und ausstrahlte weit über Deutschland hinaus, haben wir heute den Eindruck, dass das Licht kaum noch leuchtet. Es immer dunkler wird und droht, hier in Deutschland ganz zu verlöschen. Nun, inmitten der damaligen Finsternis ertönt Gottes Stimme. Der Herr ruft Samuel, davon lesen wir ab Vers 4. Und der Herr rief Samuel. Ich hoffe, dass allein dieser kurze Halbsatz Hoffnung gibt. Man hört fast nichts mehr von ihm und jetzt hört man ihn. Und der Herr rief Samuel. Er aber antwortete, siehe, hier bin ich, und lief zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, geh wieder hin und leg dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Und der Herr rief abermals, Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder hin und leg dich schlafen. Wir sehen hier, der Herr ruft Samuel, aber Samuel versteht nicht, was hier passiert. Er weiß nicht, wer ihn hier ruft. Deswegen läuft er zweimal zu Eli und Eli sagt, was soll denn das jetzt? Lass mich schlafen. Der Grund dafür ist, dass Samuel Gott noch nicht wirklich kannte. Das lesen wir hier im nächsten Vers, in Vers 7. Aber Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt. Und des Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Ihr Lieben, Samuel kannte Gott in gewisser Weise. Er wusste von Gott. Wir haben immer wieder gelesen, er beabsichtigte, Gott zu dienen. aber zugleich war Gott ihm doch noch sehr fremd. Und das ist nicht sonderlich verwunderlich. Immerhin wuchs Samuel auf im Hause des Priesters Eli mit seinen korrupten Söhnen, die alle nicht nach dem Herrn fragten. Gottes Wort bekam dort wenig Beachtung. Und so kannte Samuel Gott noch nicht wirklich. Nun, Gott sei Dank, für Gott ist die Begriffsstutzigkeit von Menschen kein unüberwindbares Problem. Preist den Herrn dafür. Und so ruft Gott einfach weiter, das sehen wir in Vers 8. Und der Herr rief Samuel wieder, zum dritten Mal. Und er stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief und sprach zu ihm, geh wieder hin, leg dich schlafen. Und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede Herr, dein Knecht hört. Bei all den Fehlern, die Eli hatte, hatte er Gott doch noch nicht ganz vergessen. Und so merkt er jetzt, dass es wohl Gott selbst ist, der Samuel ruft. Und so sagt er zu Samuel, geh, leg dich hin und wenn Gott redet, dann hör gut zu, lass ihn zu dir sprechen. Worte, die Eli vielleicht selber hätte ab und zu mal beherzigen sollen. Nun, Samuel tut, was Eli ihm sagt. Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort, Vers 9, Vers 10. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, dein Knecht hört. Samuel ist jetzt bereit, Gottes Wort zu hören und Gott wirklich kennenzulernen. Nun muss uns klar sein, das, was hier beschrieben wird, das ist eine ganz besondere Berufung, wie wir sie nur an einigen wenigen Stellen in der Bibel haben. Ja, zuvor hatte Gott in etwas anderer Weise Abraham berufen und dann auch ganz ähnlich später Mose. Später würde er noch einige Propheten so berufen. Aber das ist nicht etwas, was wir regelmäßig so erwarten sollen. Und doch möchte ich auch dich fragen, ob du schon Gottes Ruf gehört hast und darauf reagiert hast. Du musst dabei nicht darauf warten, dass Gott dich unbedingt mitten im Schlaf weckt und dir was zuruft. Nicht in der Regel ruft Gott durch Menschen, die ihn schon kennen. Gott hat angekündigt, das ist der Weg, wie er Menschen ruft. Er sendet Menschen, damit sie in seinem Namen andere herzurufen. Und so stellt sich die Frage, hast du dich rufen lassen? Viele haben irgendwie eine gewisse Erkenntnis Gottes, so wie Samuel sie vorher schon hatte. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, ich weiß relativ viel über Gott. Aber die Frage ist, ob du Gott wirklich kennst. Als deinen Retter und Herrn, kennst du ihn? Ich möchte das ganz bewusst den Kindern und Jugendlichen hier sagen, den kleinen Samuels, Samuelas oder so. Wenn ihr in christlichen Elternhäusern aufwächst, dann hört ihr viel von Gott, dann wisst ihr viel von Gott und preist den Herrn dafür. Aber seht ihr, das allein reicht nicht. Es ist gut, viel über Gott zu wissen, aber alles entscheidend ist, ob ihr Gott kennt. Und das möchte ich auch den nicht mehr ganz so Jungen unter uns sagen, die vielleicht schon länger kommen und sagen, ich habe schon viel Erkenntnis gesammelt, ich habe schon viel Information über Gott gespeichert. Aber die alles entscheidende Frage ist, kennst du ihn ganz persönlich? Um ihn so kennenzulernen, musst du tun, was Samuel tat. Öffne dich für Gottes Wort. Durch sein Wort zeigt Gott uns, wie sehr wir ihn als Retter brauchen, als den Retter, der uns in unserer Verlorenheit findet. Denn ohne Gottes Wort verstehen wir oft gar nicht, wie verloren wir sind. Du hörst vielleicht immer das Evangelium vom Kreuz und denkst, das klingt irgendwie ganz interessant, aber du verstehst gar nicht so genau, warum du es brauchst. Aber Gottes Wort erklärt dir, du brauchst es, weil du ein echtes Sündenproblem hast. Und Gottes Wort zeigt dir, dass du alleine den Weg nicht findest. Du brauchst einen Herrn, einen guten Hirten, der dir den Weg weist. Und durch Gottes Wort zeigt dir Gott nun, dass er seinen eingeliebten Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt hat, dass Jesus Christus dieser Retter und Herr ist, den du so dringend brauchst. Und durch sein Wort ruft Gott dich, genauso wie auch durch treue Zeugen, vielleicht auch heute Morgen, dich ihm im Glauben zuzuwenden. Wer das tut, wer sich ihm im Glauben zuwendet, der wird bei ihm Rettung finden, einen Herrn finden. Und wer einen Retter und Herrn in ihm findet, der fängt an, ihn wirklich kennenzulernen. Dann kannst du leben in Beziehung mit Gott. Das ist das, was bei Samuel hier passiert. Von jemand, der viel über Gott weiß, aber Gott noch nicht wirklich kennt, wird jemand, der anfängt, Gott wirklich zu kennen. Und so ist er nun bereit, auf Gott zu hören, und ihn und seine Pläne immer besser kennenzulernen. Und davon lesen wir dann ab Vers 11. Das bringt mich zum dritten Punkt. Hier sehen wir, wie nun Gott zu ihm spricht. Und der Herr sprach zu Samuel. Siehe, ich werde etwas tun in Israel, wovon jedem, der es hören wird, beide Ohren gellen werden. An dem Tage will ich über Eli kommen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden, denn ich hab's ihm angesagt, dass ich sein Haus für immer richten will, um der Schuld willen, dass er wusste, wie sich seine Söhne schändlich verhielten und ihn nicht gewehrt hat. Darum habe ich dem Hause Eli geschworen, dass die Schuld des Hauses Eli nicht gesühnt werden solle, weder mit Schlachtopfern noch mit Speisopfern immerdar. Ich muss zugeben, als ich angefangen habe, den Text zu studieren für diese Predigt, da habe ich gedacht, dass das nun wirklich eine etwas seltsame Botschaft ist, die Gott hier wählt, um sich Samuel vorzustellen. Ja, also ich hätte gedacht, da müsste man ein bisschen was anderes sagen. Aber je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr wurde mir bewusst, wie hilfreich diese Botschaft für Samuel war. Nicht, bisher war Samuels Gottesbild geprägt durch geistliche Leiter, unter denen er ja aufwuchs, durch den halbherzigen Priester Eli und die gottlosen Söhne Hophni und Pinas. Und ich meine, wir alle wissen, dass unser Gottesbild ist immer wieder auch geprägt durch das Bodenpersonal Gottes. Es sollte nicht so sein, wir sollten das immer klar trennen. Gott und das Bodenpersonal sind nicht eins, aber wie oft hören wir das, nicht? Dass Menschen Erfahrungen machen mit Menschen, die aus ihrer Sicht irgendwie für Gott stehen, mit Geistlichen, ja, oder auch mit Versammlungen, mit Kirchen und Gemeinden. Und sie machen Erfahrungen und Schlussfolgern aus diesen Erfahrungen auf Gott. Aber unsere Erfahrungen können natürlich sehr trügerisch sein. Samuel kannte nur eine völlig korrupte Priesterschaft, die im Namen Gottes die Menschen ausbeutete, die Gott Opfer brachten. Daraus hätte Samuel jetzt schließen können, dass es Gott wahrscheinlich irgendwie auch egal ist, was die Menschen tun. Ja. Vielleicht hat Samuel gedacht, naja, das ist ein Gott der Liebe, der hat einfach alle lieb und naja, nobody's perfect. Oder er hätte auch schlussfolgern können, dass Gott vielleicht selbst ein ausbeuterischer Gott ist. Und die bösen Priester letztendlich einfach das tun, was Gott gefällt. Das erleben wir immer wieder, dass Menschen genauso zu ihren Gottesbildern kommen. Wenn du ab und zu mal mit Nichtchristen über Gott sprichst, bin ich mir sicher, du hast das schon erlebt. Dass Menschen sehr schnell eine Vorstellung von Gott haben und sich dann vielleicht von Gott abwenden, weil sie sagen, dieser Gott ist kein guter Gott, so einen Gott will ich nicht. Oder sagen, es kann keinen Gott geben, wenn solche Dinge vorkommen. Oder wieder andere sagen, Gott ist einfach ein Kuschel-Jesus. Und ich kann eigentlich machen, was ich will. Hauptsache, ich habe irgendwann mal ein Übergabegebet gebetet und dann ist eigentlich alles okay. Und sie lernen nie die angemessene Gottesfurcht, die wirklich der Anfang aller Weisheit ist. Ihr Lieben, wir tun gut daran, auf Gottes Wort zu hören, denn nur so werden wir ihn immer besser kennenlernen. Und Samuel tut genau das. Er hört auf Gottes Wort und so lernt er nun Gott als einen Gott kennen, der das Fehlverhalten Elis und seiner Söhne nicht ewig dulden wird. Und das ist für Samuel eine extrem hilfreiche Lehre. Gott offenbart sich ihm als ein heiliger Gott. Ein heiliger Gott, der das Böse und die Gottlosigkeit gerecht richten wird. Kennst du Gott als einen solchen Gott? Als einen heiligen Gott? Der das Böse nicht ungestraft lässt? Ihr Lieben, das kann ein ganz großer Trost sein, Gott so kennenzulernen. Da, wo wir leiden unter Unrecht, wo wir leiden unter all dem, was kaputt und falsch ist in dieser Welt, zu wissen, da ist ein Gott, der eines Tages eingreifen wird. Er hat es damals verheißen und er hat es wieder verheißen. Er wird eingreifen und allem Bösen, allem Unrecht, allem Schlimmen ein Ende machen. Preist den Herrn. Was für ein Trost. Und zugleich ist es eine wichtige Warnung für die, die Gott nicht wirklich ernst nehmen. Was Gott hier Samuel sagt, ist nichts anderes als das, was er Eli auch schon angekündigt hatte. Er wird richten. Eli und seine Söhne werden sterben. Das Amt, das Priesteramt wird aus dem Hause Elis entfernt werden. Es wird anderen gegeben werden. Das sagt Gott Samuel hier ja auch. Ne? Ich werde tun, was ich auch schon Eli angekündigt habe. Und doch merken wir, dass Samuel zögert, diese Botschaft weiterzusagen. Das ist nachvollziehbar. Eli ist sein Ziehvater und er soll jetzt seinem Ziehvater sagen, Gott wird dich übrigens richten, umbringen. Wir sehen das, Vers 15. Nicht? Und Samuel lag bis an den Morgen und tat dann die Tür auf am Hause des Herrn. Samuel aber fürchtete sich, Eli anzusagen, was ihm offenbart worden war. Manchmal fürchten wir uns, die Wahrheit zu sagen. Weil sie sehr herausfordernd sein kann, weil wir Menschen manchmal ins Leben sprechen müssen mit warnenden Worten. Aber in dieser Situation war es ja so, dass Eli wusste, dass Gott zu Samuel gesprochen hatte. Er hat ihm ja den Auftrag gegeben, auf ihn zu hören. Und deswegen lässt Eli nicht locker. Er ruft Samuel zu sich und sagt, Samuel, mein Sohn. Er antwortete, siehe, hier bin ich. Er sprach, was war das für ein Wort, das er dir gesagt hat? Verschweige mir nichts. Gott tue dir dies und das, wenn du mir etwas verschweigst von all den Worten, die er dir gesagt hat. Das gelesen habe, dachte ich, es ist ja total spannend, dieser Eli, oder? Ich meine, wenn der sich selber nur mal zugehört hätte. Er gibt so gute Ratschläge. Samuel, wenn Gott ruft, dann hör auf ihn. Samuel, wenn Gott etwas sagt, dann sag es treu weiter. Warum, Eli, hast du dir nicht selber zugehört? Aber natürlich hat er recht. Und Samuel nimmt die Ermahnung Elis ernst. Und so bekommt das Wort Gottes jetzt endlich wieder Raum in Israel. Das sehen wir am Ende unseres Textes. Vers 18. Da sagte ihm Samuel alles und verschwieg ihm nichts. Er aber sprach, es ist der Herr, er tue, was ihm wohlgefällt. Samuel aber wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten zur Erde fallen. Und ganz Israel, von dann bis Beersheba, erkannte, dass Samuel damit betraut war, Prophet des Herrn zu sein. Und der Herr erschien weiter zu Silo, denn der Herr offenbarte sich Samuel und zu Silo durch sein Wort. Und Samuels Wort, er ging an ganz Israel. Samuel verschweigt nichts. Das ist ein unverzichtbares Merkmal eines treuen Verkündigers. Das gilt auch uns. Die Bibel beschreibt uns als Botschafter an Christi Stadt. Und ich hoffe, uns allen ist klar, Botschafter haben nicht das Recht, die Botschaft zu verfälschen. Sie dürfen nicht einfach etwas weglassen oder etwas hinzufügen. Ihre Aufgabe ist, treu das zu sagen, was der Herr gesagt hat. Ihr Lieben, ich glaube, ein ganz wesentlicher Grund, warum wir in Deutschland gerade geistlich düstere Zeiten erleben, ist der, dass Gottes Wort nur noch selten unverfälscht und ungekürzt verkündigt wird. Als ich darüber nachdachte, fiel mir unser altes Liederbuch ein, Feiern und Loben. Ist ja gar nicht so alt. Da stehen hinten Bibeltexte drin zum Vorlesen im Gottesdienst. Wenn ihr da mal reinschaut, ich habe, als wir das hier noch ausliegen hatten und mal Textlesungen daraus hatten, habe ich mal gedacht, warum bleiben eigentlich immer bestimmte Verse ausgespart? Dann habe ich mal geschaut, was steht in diesen Versen. Da waren immer Gerichtsankündigungen, die wurden immer weggelassen. Schon in dem Lederbuch. Und ich glaube, das ist nur ein Symptom für etwas, das wir überall sehen. Die Treue in der Verkündigung hat stark nachgelassen. Es wird nicht mehr gesagt, was Gott gesagt hat. Manche Sachen erscheinen uns so, dass wir denken, ach, die redigieren wir lieber raus. Dafür sollten wir noch ein bisschen mehr dazu sagen. Wir wissen es halt besser als Gott. Lasst uns beten für mutige Prediger und für treue Zeugen, die Gottes Wort unverfälscht, vollständig verkündigen. Ich bin so dankbar, dass wir uns als Gemeinde entschieden haben, hier ein Pastorenausbildungsprogramm in der Gemeinde zu haben, um eine neue Generation von treuen Verkündigern auszubilden, damit Gottes Wort von hier aus auch wieder in andere Gemeinden gehen kann. Gerade heute früh noch kurz Kontakt gehabt mit Jonas Bültemann, den wir vor einigen Jahren ausgesandt haben, der heute in Münster in der Gemeinde am Wohlweg predigt. In der Gemeinde, in der er als Pastor dient. Preist den Herrn. Im Gottesdienst sitzen einige Geschwister aus der FEG Hamburg-Farmsen, wo Alex Heistermann heute Pastor ist. Ja, gestern war Manuel Klemm hier, den wir aussenden durften, der in der FEG Rosenheim treu Dienst tut. Preist den Herrn. Betet für diese Brüder und betet, dass Gott noch mehr treue Prediger, treue Verkündiger seines Wortes ruft und zurüstet, sodass Gottes Wort treu und unverfälscht und vollständig verkündigt werden kann. Und ihr Lieben, lasst uns auch selbst mutig Gottes Wort weitersagen. Denn Gottes Wort bringt Segen denen, die es hören und glauben. Nur für Eli und seine Söhne war es zu spät. Sie hören nur noch Gerichtsworte von Gott. Wir haben schon letzte Woche darüber nachgedacht, es gibt ein zu spät. Aber wir lesen hier im Fortgang in Vers 19, Samuel aber wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten zur Erde fallen. Und ganz Israel, von Dan bis Beersheba, erkannte, dass Samuel damit betraut war, Prophet des Herrn zu sein. Und der Herr erschien weiter zu Silo. Denn der Herr offenbarte sich Samuel zu Silo durch sein Wort. Und Samuels Wort erging an ganz Israel. Wir lesen hier, Gott war mit seinem treuen Botschafter Samuel und so breitet sich das Herrnwort aus. Zu Beginn haben wir noch gelesen, dass Gott nicht mehr viel zu sagen hatte seinem Volk. Und jetzt, nachdem er Samuel gerufen hat und Samuel gehört hat und mutig weiterspricht, was passiert? Das Herrnwort bekommt wieder Raum in Israel. Nach der Finsternis der Richterzeit strahlt jetzt langsam wieder Gottes Wort wie ein helles Licht auf. Und es ist gar nicht mehr weit, bis Israel zu einer ganz neuen Blütezeit kommen wird. Samuel salbt zuerst Saul als König, das ist noch ein Fehlstart, aber dann David. Und mit König David kommt eine neue Blütezeit. Das Licht blüht auf, leuchtet auf. In Israel kann man sagen, wenn man auf diese Zeit schaut, post tenebras lux, nach der Finsternis, nach der Dunkelheit wieder Licht. Meine Lieben, die Bibel lehrt uns, dass Samuel nur ein Schatten ist. Dass die Zeit Samuels auch nur ein Schatten ist, einer viel helleren Zeit. Denn nachdem Gott vor Zeiten sein Wort gesandt hat durch treue Propheten wie Samuel, sandte Gott schließlich seinen Sohn. Das lebendige Wort Gottes. das zugleich das Licht der Welt ist. Jesus Christus lebte immer im Licht. Er hörte immer auf das heilige Wort seines himmlischen Vaters. Und er hörte nicht nur darauf, er lebte auch danach. Er lebte vollkommen im Licht. Wo Jesus war, da war Licht. Und dann nahm er die verdiente Strafe für die Finsternis der Welt, für all das, für all den Ungehorsam von Menschen auf sich. Und es wird symbolisch deutlich, als Jesus dann ans Kreuz genagelt wird, passiert etwas ganz Erstaunliches. Mitten am Tag zwischen 12 und 15 Uhr wird es stockfinster. Wir sehen so richtig, die Finsternis kommt auf das Licht der Welt. Und es sieht für einen Moment so aus, als würde die Finsternis das Licht ersticken. Doch das Licht der Welt ist stärker als die Finsternis. Am Ostersonntag überwand Jesus den Tod. Post tenebras lux. Nach der Finsternis am Karfreitag Licht am Ostersonntag. Und dieses Licht breitet sich weiter aus. Von Jerusalem und Judäa nach Samarien bis an die Enden der Erde. So hat es Gott verheißen. Von Generation zu Generation. Wie geschieht das? Durch treue Botschafter, die auf Gottes Wort hören und es dann treu weitersagen. Lieber Christ, sehnst du dich danach, dass wieder mehr Licht kommt hinein in unsere geistliche Finsternis, die deines Lebens vielleicht und die in unserem Land? Nun, dann muss das Licht des Evangeliums, dann muss das Licht von Gottes Wort anfangen, wieder in dich hineinzuleuchten. Es beginnt wirklich mit der ganz bewussten Entscheidung von einem jeden von uns, Gottes Wort in unserem Leben wieder mehr Raum zu geben. Ich bete mit Samuel, rede Herr, dein Knecht hört. Komm so sonntags in den Gottesdienst. Wenn du dich hinsetzt auf deinen Platz, vielleicht auch bei dem Lied vor der Predigt oder in dem Moment, wo der Prediger nach vorne geht, bete, rede Herr, dein Knecht hört und meine es. Bitte Gott darum, dass sein Wort wirklich tief in dich eindringt und dich verändert. Dass in dir die Finsternis, die immer wieder reinkommen will, vertrieben wird und wieder mehr Lichtraum bekommt. Und vielleicht magst du auch Donnerstag zur Bibelstunde kommen oder einen Hauskreis besuchen oder in einen Frauenbibelkreis gehen oder in eine andere Kleingruppe, wo du mit anderen zusammen Gottes Wort studieren kannst, sodass ihr euch gegenseitig Gottes Wort, das Licht von Gottes Wort ins Leben sprechen könnt und schauen könnt, wo muss Gottes Wort mich hier verändern, damit Finsternis weniger Raum bekommt und Licht wieder mehr Raum bekommt. Nochmal ein Wort an die Jugendlichen hier. Es gibt keine Altersbeschränkung dafür. Die Bibel ist freigegeben ab null. Und ihr braucht dieses Licht genauso wie eure Eltern. Von daher möchte ich euch Mut machen, seid selber, auch in jungen Jahren, Menschen, die das Licht in sich hineinlassen. Es gibt Bibeln in altersgerechter Übersetzung, in einer Sprache, die vielleicht leichter zu verstehen ist als die Lutherbibel, aus der ich hier gerade predige. Aber es gibt Hilfen, gerade auch für Kinder und Jugendliche. Und wenn ihr da auf der Suche seid, Sammy hat bestimmt gute Ratschläge für dich. Er sagt bestimmt. Wir brauchen das alle. Möge Gott uns immer mehr zu einer Gemeinde machen, die voller Erwartung ruft. Rede, Herr, deine Knechte hören. Und dann lasst uns Gottes Wort dadurch Raum geben, indem wir es mutig und treu weitersagen. Nicht nur einander, sondern dann auch über die Grenzen der Gemeinde hinweg. So wie einst Samuel alles sagte und nichts verschwieg. Seht ihr, so kommt Licht auch wieder in unser Leben und unser Umfeld, in unser Land. So kann Licht wieder leuchten hinein in unsere Familien, in unsere Nachbarschaften, an unseren Arbeitsplätzen, überall dort, wo wir immer wieder Finsternis erleben. Gib dem Licht Raum, indem du es aus dir herausgehen lässt, indem du Gottes Wort weitersagst. In der Schule, an der Uni, im Sportverein oder wo auch immer Gott dich hat. Lass dein Licht hell leuchten vor den Menschen. In Israel war es einst geistlich düster. Doch dann rief der Herr seinen Knecht Samuel, er hörte auf Gottes Wort und dann sagte er es treu weiter. Und so wurde es wieder hell in Israel. Post tenebras lux. Nach der Dunkelheit Licht. Möge Gott das durch sein Wort und durch uns als seine treuen Knechte auch hier und heute tun. Dafür möchte ich beten. Himmlischer Vater, danke, dass du durch dein heiliges Wort Leben gibst. Licht bringst hinein in Finsternis. Herr, wir bekennen dir, dass wir immer wieder uns vom Licht abwenden, dem Licht wenig Raum geben. Und da das, wo das geschieht, Herr, da erleben wir, dass es auch in unserem Leben geistlich düster werden kann. Herr, ich bete für die unter uns, die von deinem Wort überführt sind, dass sie dem Licht wenig Raum gegeben haben und Finsternis viel Raum eingenommen hat. Herr, ich bitte, dass dein Wort sie überführt. Und ich bitte, dass sie nicht Hörer allein deines Wortes bleiben, sondern zu Tätern werden, dass sie darauf reagieren und Dinge verändern, sodass dein lebengebendes, lichtbringendes Wort wieder mehr Raum in ihnen bekommt. Herr, ich bete für uns alle, dass wir nicht nur Menschen sind, die sich daran erfreuen, dass dein Licht in uns hineinscheint, sondern dass wir deinem Licht Raum geben, indem wir dein Wort treu, ungekürzt, unverfälscht weitersagen. Ja, und dann beten wir, wirke du, sende du dein Licht, das Licht deiner Liebe, hinein in unser Land, dass auch wir erleben dürfen, dass inmitten der geistlichen Finsternis wieder mehr Licht kommt. Ja, wir beten für andere Gemeinden, dass du auch in ihnen das wirkst. Wir beten für die, die heute hier sind als Gäste, dass sie dieses Licht mitnehmen und hineinleuchten lassen in ihre Gemeinden. Wir beten für die, über die wir vorhin nachgedacht haben, für Alex Heistermann in Hamburg-Farmsen, für Jonas Bültemann in Münster, für Manu Klemm in Rosenheim und auch für viele andere. Herr, mach sie zu treuen Verkündigern deines Wortes immer und immer wieder neu, auf dass das Licht leuchten möge. Wir preisen dich dafür, dass dein Licht nicht zu löschen ist, sondern dass eines Tages alle Finsternis ein Ende haben wird für alle, die auf dich vertrauen. Und wir in deinem Licht leben dürfen für alle Ewigkeit. Gepriesen seist du dafür. Amen.